Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Die Zukunft des Fußballs mit Dennis, das bin ich, und Philipp.
Hi, schönen guten Tag.
Ja, ursprünglich hatten wir uns für heute das Thema Wechselkontingente vorgenommen. Wir wollten Fragen klären, wie ist es sinnvoller, 3 oder 5 Wechsel zur Verfügung zu haben? Wer profitiert von der aktuellen Regelung und wie sollte das in Zukunft aussehen? Aber wir haben uns entschieden, kurzfristig ein anderes Thema zu besprechen. Welches denn, Philipp?
Genau, da sind wir also von den Ereignissen eingeholt worden. Letzte Woche Mittwoch gab es eine große Razzia beim Deutschen Fußballbund, dem DFB in Frankfurt. Und diese Razzia nehmen wir zum Anlass, da mal etwas genauer hinzusehen auf den DFB, auf Skandale beim DFB, auf die aktuelle Situation, also auf den aktuellen Skandal quasi. Diese Razzia, was es damit auf sich hat. Und bei der Recherche zu dem Thema ist mir als allererstes was ganz besonders aufgefallen, nämlich, dass sich eigentlich niemand so richtig gewundert hat darüber, dass es jetzt einen Skandal beim DFB gibt.
Nee, also ja. Bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freunden, überall gab es eigentlich nur so ein Schulterzucken. So, ja gut, ist ja alles so wie immer gefühlt. Und ja, das macht schon stutzig, ne, wenn es zu so einem Skandal kommt und für jeden scheint es irgendwie normal zu sein.
Genau, es wird also quasi gesellschaftlich erwartbar, dass der DFB eben in Skandale verwickelt ist. Es ist okay. Was heißt, es ist okay? Aber es ist einfach nichts, was einen mehr überrascht.
Und das ist total verrückt, dass es so ist. Also das spricht ja Bände darüber, was in den letzten Jahren beim DFB alles schiefgelaufen sein muss. Und ich weiß nicht, wie es dir ging bei der Recherche. Ich wurde erschlagen. Also man weiß es ja, dass vieles irgendwie schief lief, hat vieles vielleicht im Hinterkopf. Aber wenn man erstmal anfängt zu googeln und zu schauen, dann ist man wirklich überrascht, was man alles findet. Und das ist wirklich nicht schön. Also ich habe auch deutlich mehr Seiten hier jetzt vor mir liegen als sonst. Sonst habe ich maximal 2 Seiten an Notizen, groß geschrieben auch, recht dicke. Ich habe jetzt gerade 4 Seiten vor mir liegen, klein geschrieben. Und ich glaube, auf jeder Seite steht auch Kurzfassung, Doppelpunkt. Also man hätte auch so viel mehr aufschreiben können.
Ja, wahrscheinlich kann man damit echt Bücher füllen, ganz problemlos. Aber ich fand es eben interessant, dass es heute so vom Image her einfach so wahrgenommen wird, okay, beim DFB, das könnte schon sein, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das wird halt, wie du schon gesagt hast, so schulterzuckend wahrgenommen. Und das muss ja auf irgendwas begründet liegen. Und das liegt eben begründet im Image des DFB. Und das ist relativ schlecht. Du hast es eben schon angedeutet, die Image-Schäden, die liegen halt in der Vergangenheit. Denn beim DFB ist die aktuelle Razzia eben nicht das einzige Beispiel für eine Verfehlung, sondern, oder was heißt für eine Verfehlung, ne, für eine kritische Situation, sondern da gab es in der Vergangenheit eine ganze Elle an Beispielen.
Ja, man muss sich nur mal vor Augen führen, dass die letzten 3 ehrenamtlichen Präsidenten zurückgetreten sind. Ich meine, bei welchem Verband gibt es das sonst, dass man als ehrenamtlicher Präsident zurücktritt wegen Skandalen? Das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und beim DFB einfach die letzten 3 mit Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Reinhard Gündel.
Wollen wir da vielleicht als erstes mal hinschauen auf Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, die so ein bisschen das Image begründen oder so das als Fundament für das aktuelle Image herhalten?
Mhm, gerne.
Hast du irgendwas, ist irgendwas besonders ins Auge gesprungen?
Boah, es gibt so viel. Was ich ziemlich erschreckend fand, war, was der Spiegel 2019, im Februar 2019 veröffentlicht hat. Also man kann auch viel weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Das werden wir auch machen im Laufe des Podcasts. Aber wie einfach Verbandsgelder verprasst werden, das hat mich schon sprachlos zurückgelassen. Da werden 140.000 Euro für eine Weihnachtsfeier ausgegeben. Da wurden 170 Euro pro Person für Speisen und Getränke eingeplant. Ursprünglich waren es sogar über 300 Euro, aber irgendjemand beim DFB hat offensichtlich doch noch sein Gewissen entdeckt oder hatte einfach Angst, dass das publik wird. Also das nimmt ja Ausmaße an, das kann man niemandem mehr verklickern. Da werden dann Champagnerflaschen im Wert von 100 Euro ausgegeben, was auch dokumentiert ist. Es gab 2016 eine Lustreise, so wurde es vom Spiegel genannt, zum Chiemsee für Funktionäre der Landesverbände und Ehrenamtliche mit eigenem Weihnachtsmarkt. Also es wurde ein eigener Weihnachtsmarkt aufgebaut für die Funktionäre des DFB mit einer aufwendigen...
Wie bitte?
Ja, und das ist nicht nur einmal passiert. So ein eigener Weihnachtsmarkt. Ich habe bei irgendeiner Veranstaltung, wurde es noch mehr aufgebaut. Also das scheint so ein Ding zu sein beim DFB. Aufwendige Partys. Bei der Bundestag- und Jahresabschlussplanung 2017 war es, glaube ich, wurden an 3 Tagen für 110 Personen etwa 100.000 Euro verausgabt. Übernachtungskosten, Spesen und so weiter. Ey, das sind doch Beträge. Das ist unfassbar. Für eine Präsidiumssitzung in Brasilien während der WM über 300.000 Euro insgesamt. Das ist ja alles nicht notwendig. Und das Ding ist, der DFB ist gemeinnützig und gefährdet damit auch seine Gemeinnützigkeit.
Ja, das stimmt. Davon habe ich auch gelesen. Was mir noch ganz deutlich ins Auge gefallen ist, wenn man so die DFB-Skandale mal durchschaut, ist der Grindel-Fall rund um die Uhr. Das hast du bestimmt auch gelesen und war ja auch damals in den Medien ganz weit verbreitet, dass Grindel eben das Amt übernommen hat, des DFB-Präsidenten dann direkt gesagt hat, er möchte für Transparenz und Offenheit stehen und dann aber zu seinem Geburtstag 2017 eine Rolex geschenkt bekommen hat vom ukrainischen Fußballfunktionär und Oligarchen Grigori Surkis. Ich hoffe, dass man den so ausspricht. Ja. Und ja, dann hatte Herr Grindel eben angenommen, dass das eine private Geschichte war, dass ihm der Herr Surkis eben diese Uhr quasi privat geschenkt hat und hat sie also nicht an den DFB gemeldet. Und dann ist das später irgendwie doch rausgekommen oder durchgestochen worden, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Und dann hat Grindel erstmal den Wert dieser Uhr falsch angegeben mit 6.000 Euro. Und tatsächlich soll sie irgendwie 12.000 Euro gekostet haben oder so. Also alles letztlich gemessen im Fußballbusiness eigentlich kleinere Summen, aber trotzdem auch ein Verhalten, das da vielleicht nicht ganz sauber war. Und das soll dann wohl der Tropfen gewesen sein, der eben das Fass zum Überlaufen brachte.
Ja, also es ist definitiv nicht sauber. Du kannst nicht solche Geschenke annehmen, die man auch als Bestechung deuten könnte. Und vorher gab es aber ja auch schon Dinge, über die hätte stolpern können. Es gibt ja gab dieses Interview, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, mit einem Deutschlandfunk-Reporter, meine ich. Da wurde er zu Katar gefragt, zu der WM in Katar. Und ist dann einfach aufgestanden, wollte diese Frage nicht beantworten, ist gegangen. Das hat damals auch große Wellen geschlagen.
Stimmt, das weiß ich noch. Das habe ich damals gesehen, das weiß ich noch.
Ja, genau. Das ging damals auch durch die Medien. Oder auch sein Vorschlag an Amateurvereine, bei leeren Kassen einfach Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Ja, klar.
Ja, das ist so simpel, ne?
Kann man so machen, ne? Erhöht doch einfach die Mitgliedsbeiträge, dann habt ihr mehr Geld. Puh, schwierig.
Auch eine Art von Strukturreform.
Ja, schwierig, so etwas seinen Verein aufoktroyieren zu wollen, offensichtlich. Vor allem, wenn in die eigene Amtszeit auch der Grundlagenvertrag fällt zwischen DFB und DFL. Ich glaube, den jetzt detailliert zu erklären, würde zu weit führen. Du weißt wahrscheinlich, wovon ich spreche, ne?
Davon, dass der Grundlagenvertrag so ein bisschen im Verdacht steht, quasi zulasten der Amateurclubs zu sein, ne? Da willst du drauf hinaus?
Ja, genau. Es gibt ja einen Vertrag zwischen dem DFB und der DFL, ganz grob gesagt. Die DFL überweist dem DFB 3% ihrer Erlöse aus Medienrechten und der DFB überweist der DFL jährlich zwischen 15% und 30% der Erlöse, der Vermarktungserlöse des Nationalteams. So. Ja. Und irgendwann wurden diese Beträge gedeckelt. Und das Ganze offensichtlich zum Nachteil des DFB, was bedeutet, dass der Amateurfußball im Grunde genommen so ein bisschen den Profifußball quer subventioniert, was ja, so denke ich zumindest, eigentlich andersherum sein sollte.
Also weil quasi aus dem DFB, wo der Amateurfußball organisiert ist, das Geld quasi in die DFL, wo der Profisport organisiert ist, abfließt.
So kann man es ganz grob zusammengefasst sagen, genau.
Ach krass.
Und das in Verbindung mit der Aussage, Amateurvereine können auch einfach ihre Mitgliedsbeiträge erhöhen, ist schon sportlich.
Ja, das kratzt sicherlich an einer Führungspersönlichkeit, ne? Das ist schwierig, hinter so einem Satz dann noch gerade stehen zu können.
Ja, definitiv.
Ja, und so ist der Grindel gestürzt. Letztlich war dann wohl ausschlaggebend diese Uhr eben 6.000 bis 12.000 Euro teuer, je nachdem, was von beiden stimmt einfach. Mhm. Letztlich sind das im Fußball sehr kleine Werte, nur zum Vergleich. Ich habe also im Kontext der Recherche zu diesem Uhrfall gelesen, dass die Armbanduhr von Cristiano Ronaldo im selben Jahr 1,2 Millionen wert war. Jetzt ist das sicherlich auch irgendwie die Spitze des Eisbergs. Ja genau, der trägt einfach so eine Villa am Handgelenk.
1,2 Millionen?
Habe ich gelesen, also ich habe die Uhr nicht gesehen, aber ich bin auch kein Fachmann, ich könnte es auch nicht bewerten, aber gelesen habe ich das.
Krass, okay, ja, ich kenne mich mit Uhren auch wirklich null aus, also Luxusuhren sind so ein Buch mit 7 Siegeln für mich.
Da. Ja, so ungefähr ist bei mir auch. Und jedenfalls, gemessen daran ist ja diese 12.000 Euro Uhr eher eine kleinere Angelegenheit, das macht die Sache nicht fehlerfrei oder nicht egal, aber war dann eben so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ne?
Ja, ich man war auch überrascht, dass er jetzt wegen dieser Affäre zurücktritt, aber wegen der Affären vorher nicht. Er war ja von Anfang an sehr umstritten. Auch seine Doppelfunktion als Politiker, er saß ja vorher im Bundestag und Fußballfunktionär, wurde kritisch gesehen. Also Reinhard Gündel hatte es auch von Anfang an schwer.
Ja, und letztlich, worüber er nachher genau gestolpert ist, ist ja eigentlich sogar eigentlich nebensächlich. Hauptsache, man kann quasi unterm Strich sagen, er ist dann zurückgetreten. Ob das jetzt wirklich an der Uhr lag oder an den Aussagen zu Katar oder an diesem Interview, das er da abgebrochen hat oder was auch immer, eigentlich spielt es keine große Rolle.
Genau, und der vorherige Präsident Wolfgang Niersbach ist 2015 zurückgetreten, nachdem er diese desaströse Pressekonferenz gegeben hat im Zuge der Sommermärchenaffäre. Da erinnere ich mich auch noch dran. Du?
Magst du einmal erzählen? Nee, ich weiß gar nicht genau, welche du meinst.
Es gab die ersten Medienberichte zur Sommermärchenaffäre, dass die WM gekauft sein könnte, die WM 2006. Das hatte auch der Spiegel enthüllt. Und dann gab es eine Pressekonferenz, auf der Wolfgang Niersbach sich erklärt hat. Und da hat er sich um Kopf und Kragen geredet. Also ich kann nicht mehr genau sagen, welche Aussagen er getätigt hat. Aber da hat er eine ganz schlechte Figur gemacht. Und das hat dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass er zurückgetreten ist.
Das war, muss die PK gewesen sein, auf der er quasi gesagt hat, dass auf gar keinen Fall da irgendwas unsauber gelaufen ist.
Ja, ich glaube, die Aussage ist auch gefallen, ja.
Ja, die habe ich gesehen. Oder Ausschnitte davon habe ich gesehen. Und da sind wir eigentlich schon beim ganz spannenden Thema, nämlich beim vermeintlich größten Skandal des DFB, zumindest in der jüngeren Vergangenheit. So, also ja, ich weiß gar nicht, welcher der größte Skandal vom DFB ist. Da kann man auch nochmal für sich eine Folge drüber machen wahrscheinlich. Aber der größte jüngere Skandal ist sicherlich die Sommermärchenatmosphäre, die Sommermärchenaffäre.
schöner Versprecher, ja.
Genau, also die Sommermärchenaffäre. Da geht es im wesentlichen Teil um ein bisschen mehr Geld als 12.000 Euro. Und zwar ist da die Idee, dass eine Stimme oder dass generell Stimmen gekauft wurden in der Abstimmung des FIFA-Exekutivkomitees, wo die WM 2006 stattfinden soll. Und da ja, sind mutmaßlich durch den DFB Stimmen gekauft worden. Mhm. 6,7 Millionen Euro stehen da im Raum. Franz Beckenbauer spielt da eine Rolle. Dann ein ehemaliger Adidas-Funktionär, Louis Dreyfus. Also ist beides der Nachname, Louis-Dreyfus. Genau.
Ja, ich versuche mal, das ganz kurz zu erklären, ohne ins Detail zu gehen. Also es geht um diese 6,7 Millionen Euro. Die hat der DFB 2005, da war die WM ja schon längst vergeben, an die FIFA gezahlt. Mit dem Verwendungszweck Kostenbeteiligung an FIFA-Fußballgala. Diese Fußballgala hat aber nie stattgefunden. Und das Geld wurde direkt weitergeleitet an den ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus, von dem du gerade schon gesprochen hast, der 2002 zufälligerweise 6,7 Euro an eine Firma aus Katar überwies.
6,7 Millionen.
Ja, genau. Und der mutmaßliche Eigentümer dieser Firma aus Katar ist Mohammed bin Hammam. Damaliges Mitglied der FIFA-Exekutive und auch ein enger Vertrauter des damaligen FIFA-Chefs Sepp Blatter. Und 2011 wurde Bin Hammam wegen Korruption lebenslang gesperrt von der FIFA. Komischer Zufall, ne? Dass 2002 6,7 Millionen über diese Firma aus Katar an ein Mitglied der FIFA-Exekutive gehen und derjenige, der diese Überweisung getätigt hat, 3 Jahre später über die FIFA vom DFB 6,7 Millionen Euro erhält.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, es ist noch viel, viel komplizierter. Oder ich glaube es nicht, es ist viel, viel komplizierter, aber das ist so die Kurzform.
Genau, ich glaube auch, es ist noch komplizierter. Die Rolle von Franz Beckenbauer ist da noch entscheidend. Ja. Der ist ja da als OK-Chef quasi bekannt gewesen, als Chef also des Organisationskomitees der Weltmeisterschaft in Deutschland. Es wird gemunkelt, ich habe gelesen, dass das Geld, das da geflossen ist, dass Beckenbauer das erst selber bezahlen wollte oder selber auslegen wollte und dann hätte ihm sein Berater aber davon abgeraten und deswegen ist das dann über ein Darlehen von Louis Dreyfus gelaufen. Der hat das Geld also dann irgendwie bezahlt und wollte es dann natürlich entsprechend nach der Vergabe der WM, also nachdem es geregelt war, ja, erstattet bekommen, so ist zumindest die Mutmaßung. Und dann ist es eben vom DFB über die FIFA an ihn zurückgeflossen und von da aus aber dann auch nochmal irgendwie weiter, also alles ein bisschen diffus.
Ja, das Geld hat da ganz krumme und komische Wege genommen. Aber interessant.
Spannende Side-Note noch. Also das Geld ist vom DFB an die FIFA geflossen und von der FIFA dann wieder weiter an Louis Dreyfus. Aber das Geld ist nicht über die Hausbank der FIFA geflossen, sondern über eine andere Bank. Also die FIFA hat dafür extra ein Konto bei einer Bank, bei der sie sonst nicht ist,
Okay.
Ja, das eröffnet vielleicht oder auf jeden Fall eins genutzt, das sonst nicht, in einem Institut, das sonst halt nicht stammmäßig von der FIFA genutzt wird.
Das habe ich gar nicht gelesen. Interessant. Ja, und wegen dieser Geschichte standen in diesem Jahr in der Schweiz vor Gericht Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten, der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst Schmidt und der ehemalige FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Und dieses Verfahren wurde dann im April 2020 wegen Verjährung eingestellt, ohne dass es zu einem Ergebnis kam.
Genau, also quasi vor einem halben Jahr hat sich das Verfahren in der Schweiz quasi erledigt gehabt. Aber in Deutschland gibt es ein laufendes Verfahren und das liegt bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt.
Genau, wobei ich da jetzt auch gar nicht im Bilde bin, wie da der aktuelle Stand ist.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass das relativ langsam und schleppend vorangeht, aber neues Futter bekommen soll, jetzt wo es in der Schweiz zu Ende ist. Aber ich weiß natürlich auch nicht, also ich habe da auch keine Einblicke hinter die Kulissen. Das kann ich natürlich auch nicht sagen. So, das war also im groben Abriss das Sommermärchen, was da passiert ist. Der Vorwurf ist eben, dass da die Stimmen gekauft wurden. Letztlich geht es da um Korruption. Der DFB hat hinterher übrigens gesagt, und das ist auch, soweit ich das weiß, du kannst mich gerne korrigieren, bis heute der Standpunkt, warum das Geld vom DFB an die FIFA geflossen ist, diese 6,7 Millionen Euro, dafür hat man quasi keine Erklärung. Oder hast du eine gefunden?
Nee, ich Gut. Bin da auch nicht weiter im Bilde als du.
Nee, also ich habe auch wirklich gezielt danach gesucht, aber nichts finden können, sondern nur, dass es der DFB eben in Anführungsstrichen selber auch nicht so richtig genau weiß. Aber zurückgefordert hat man das Geld eben auch nicht.
Ja, was ja schon komisch ist, wenn es mit dem Verwendungszweck Kostenbeteiligung an FIFA-Fußball-Gala überwiesen wird und diese Gala dann abgesagt wird und nicht stattfindet.
Genau, also letztlich, dass eine Überweisung fehlerhaft ausgelöst wird, das kommt wahrscheinlich in internationalen Organisationen oder so großen Organisationen, das kann schon mal passieren, das per se, finde ich, ist noch nicht so das Ding, aber das würde halt unter normalen Umständen natürlich zurückgefordert werden. Wenn du versehentlich deine Miete irgendwo doppelt überweist oder so, dann forderst du ja auch die doppelte Zahlung zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und das ist eben da nicht passiert. Das Geld ist also zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht zurückgefordert worden und das, ja, ich will jetzt nicht sagen, wirft Fragen auf, sondern es wirft eher noch mal einen stärkeren Schatten auf die ganze Situation. Ne? Also letztlich eine Geschichte, die so geschrieben ist, stinkt.
Ja, definitiv. Vielleicht werden wir irgendwann mal die Wahrheit erfahren. Wer weiß.
Ja, vielleicht erfahren wir die Wahrheit. Und da sind wir nämlich jetzt in der Gegenwart. Am 7. Oktober, das ist letzte Woche Mittwoch gewesen, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt gemeinsam mit verschiedenen anderen Behörden, also zum Beispiel der Bundespolizei und soweit ich weiß, auch das Finanzamt in Frankfurt, die Zentrale vom DFB und die Räumlichkeiten von 6 Privatpersonen, also private Räumlichkeiten von 6 Personen, die zum Teil noch Funktionäre beim DFB sind und zum Teil Funktionäre gewesen sind, durchsucht. Und da geht es nach offiziellen Verlautbarungen um 4,7 Millionen Euro Steuerschulden und die sollen aus den Jahren 2014 und 2015 sein. Das Geld soll quasi bei der Bandenwerbung von Heimländerspielen erlöst worden sein und dann aber eben nicht im wirtschaftlichen Bereich des Verbandes vermerkt worden sein steuerlich, sondern in der Vermögensverwaltung. Und die ist eben im ideellen Bereich des Vereins angesiedelt und damit steuerlich bevorteilt. Das heißt also, darauf waren so gut wie keine Steuern fällig. Und deswegen, ja, also es ist jetzt quasi der Vorwurf, dass das bewusst falsch deklariert wurde, bewusst falsch zugeordnet wurde, damit der DFB da eben Steuern in Millionenhöhe sparen kann.
Genau, 4,7 Millionen Euro wurden ja so eingespart.
Genau. So, das ist also die Razzia. Wenn man sich damit näher auseinandersetzt, dann ist das eigentlich ganz interessant. Da waren jetzt 200 Beamte vor Ort unterwegs und haben eben diese Zentrale, die DFB-Zentrale und die Räumlichkeiten von diesen 6 Personen untersucht. Durchsucht wurde übrigens laut Informationen vom Spiegel bei Rainer Koch, der ist DFB-Vizepräsident. Dann bei Reinhard Rauball, der hat beim DFB und auch in der DFL mehrere Funktionen gehabt und immer mal wieder quasi finanzielle, ja, Krisen ist jetzt das falsche Wort, aber Ungereimtheiten ausgebügelt und sollte den DFB quasi so ein bisschen in ein ruhigeres Fahrwasser führen.
Ja, ist mir als Dortmund-Fan natürlich auch sehr gut bekannt, ne?
Ist ein Name, den hat man schon mal gehört, ne?
Ja, schon.
So, dann Friedrich Curtius, der ist Generalsekretär beim DFB. Stefan Osnabrügge, der ist wohl sowas wie der Treasurer, der Schatzmeister beim DFB. Dann Reinhard Grindel, ehemaliger Präsident, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und Helmut Sandrock, ehemaliger Generalsekretär beim DFB.
Ja, ich finde es auch verrückt, mit was für einem martialischen Auftritt die Polizei da war. Also teilweise ja mit Maschinengewehren, mit schusssicheren Westen und so weiter. Also ich habe den Eindruck, da sollte dann auch ein Zeichen gesendet werden, ne?
Ja, also ob das wirklich nötig war, das stelle ich auch mal in Frage. Der DFB ist jetzt zumindest nicht dafür bekannt, dass, dass sie bewaffnet durch ihre Zentrale laufen. Das wäre mir zumindest neu.
Ja, nee, also ich glaube nicht, dass es wirklich gefährlich war für die Beamten.
Ja, glaube ich auch nicht.
Daher ist das schon eine Aussage gewesen, glaube ich.
Ja, fand ich auch. Und es ist eigentlich tatsächlich interessant. Da weiß ich auch gar nicht so richtig, wo ich jetzt anfangen soll. Also es geht ja um diese 4,7 Millionen Euro. Jetzt hat heute ist der 14.10., die Süddeutsche getitelt, dass der DFB diese Schulden eigentlich längst beglichen hat. Und zwar soll das 2019 passiert sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll diese Zahlung getätigt worden sein. Das heißt, die Bandenwerbungserträge aus 2014 und 2015 sind gegenwärtig gar nicht mehr säumig, die Steuerschuld. Also das wäre halt gar keine säumige Schuld mehr. Und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat dann darauf erwidert, ja, das mag sein. Aber das Bezahlen der Steuerschuld macht das Delikt Steuerhinterziehung halt nicht wett. Sodass trotzdem die Steuerhinterziehung aus dem Jahr 2014, 2015 immer noch Gegenstand der Ermittlungen ist.
Ist eine nachvollziehbare Argumentation, denke ich, erklärt aber nicht diese Razzia.
Es erklärt nicht, warum das so viele Leute waren. Und das möchte ich gerne mal in den Kontext bringen. Ich habe mal geschaut nach Skandalen, die nicht mit dem DFB zusammenhängen, die es sonst gab, was für Razzien es sonst gab. Und das ein gutes Beispiel, das ich dafür gefunden habe, sind die Panama Papers. Und da war es so, dass da 2015, glaube ich, kann auch 2014 gewesen sein, ich meine 2015, mehrere Banken, Sparkassen, Steuerberater und Privatwohnsitze durchsucht wurden in verschiedenen Bundesländern, in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen, München. Und da waren 110 Beamte im Einsatz.
Bei den Panama Papers waren es nur 110 Beamte?
Halb so viele Leute für die Panama Papers wie jetzt beim DFB.
Okay.
Und das wirft Fragen auf, weil das also steht für mich in keinem Verhältnis. Kann ich nicht nachvollziehen, warum das so ist. Aber beim DFB waren es jetzt eben 200 Beamte aus verschiedenen Behörden. Und das, naja.
Das steht in keinem Verhältnis eigentlich, ne?
Steht in keinem Verhältnis. Und das weckt halt die Theorie, ob es vielleicht da doch um mehr ging als 4,7 Millionen Euro, die inzwischen noch bezahlt wurden. Also die offizielle Verlautbarung ist ja, das Geld wurde zwar bezahlt, aber die Steuerhinterziehung zugunsten des DFB hat halt trotzdem damals stattgefunden. Das war mutmaßlich eine bewusste Steuerhinterziehung, also bewusst falsch gemacht und damit halt vorsätzlich und damit eben ein Straftatbestand. Und deswegen diese Durchsuchung. Aber es steht in keinem Verhältnis, 200 Beamte darauf anzusetzen, dass 6 Personen bewusst zugunsten einer dritten Partei, nämlich dem DFB, diese Steuerhinterziehung betrieben haben. Dafür setze ich nicht 200 Leute und dann zum Teil eben auch mit schwerem Gerät oder stark bewaffnet ein. Also das kann natürlich alles genauso sein, aber ich sag mal, man kann auch andere Theorien entwickeln.
Ja, das ist schon alles sehr, sehr komisch. Es ist wirklich komisch. Für mich ergibt das so auch eigentlich keinen Sinn, außer der Grund war vielleicht doch ein anderer.
Außer der Grund war doch ein anderer. Und da sind wir jetzt wieder beim Sommermärchen. Die Theorie liest sich also quasi mehr oder weniger in ganz vielen Artikeln rauf und runter zu dieser aktuellen Razzia. Wird vermutet, dass es quasi zu den ganzen Daten, die da beschlagnahmt wurden, dass es in diesen ganzen Daten und Dokumenten und Unterlagen Beifang gegeben haben könnte. Und dieser Beifang könnten nämlich interne Dokumente gewesen sein zum Sommermärchenskandal. Also zu der Frage nach der Korruption rund um die WM 2006.
Also dass es mehr oder weniger so eine Art Täuschungsmanöver war, um neue Informationen zum Sommermärchenskandal zu bekommen.
Ja, vielleicht war es auch so die Idee, okay, jetzt schlagen wir hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft schon wirklich auch ein Interesse daran hat, wegen diesen 4,7 Millionen die Schuldigen da entsprechend auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist ja auch kein Pappenstiel. Also 4,7 Millionen, das ist ja auch einigermaßen viel Geld, wenn man das nachher einzelnen Personen jetzt nicht anhängen kann, aber einzelne Personen quasi dafür verantwortlich machen kann. Da geht es um viel Geld und wir haben das an Uli Hoeneß gesehen. Also wenn man Steuerhinterziehung macht, in Deutschland gibt es ja quasi so die ungeschriebene Faustregel, ab 1 Million ist das halt auch keine Sache mehr, die irgendwie leicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, sondern ab 1 Million steht quasi Gefängnis.
Ja.
Das ist so die gelebte rechtliche Praxis.
Ja, es ist kein Pappenstiel, das stimmt. Auch wenn es dann 2019 schon beglichen wurde, dass man dem nachgeht, auf jeden Fall nachvollziehbar und richtig. Nur dieser Aufwand steht natürlich in keinem Verhältnis dann mehr dazu. Und ja, wie du schon sagtest, vielleicht wurde da dann die Gelegenheit gesehen, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Genau, das wäre zumindest denkbar und möglich. Und das, vielleicht steht das sogar auch im Zusammenhang damit, dass eben in der Schweiz das Verfahren jetzt eingestellt wurde, aus einer Verjährung heraus. Denn jetzt ist quasi, soweit ich das weiß, in Deutschland das letzte Verfahren zur Weltmeisterschaft 2006, das es überhaupt noch gibt. Läuft jetzt quasi in Frankfurt und das sind eben dieselben Behörden, das sind dieselben, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist quasi im einen wie im anderen Verfahren beteiligt. So, jetzt kann man wenn man sich da mal dieser Theorie hingibt, dass es der Staatsanwaltschaft vielleicht gar nicht unbedingt nur um die Bandenwerbungserträge ging, sondern vielleicht auch um Sommermärchen, dann kann man sich eigentlich da nochmal näher reindenken, wer da eigentlich wann welche Rolle gespielt hat. Und dann kann man vielleicht überlegen, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht. Also wenn die WM 2006 gekauft war vom DFB, und das wird ja zumindest gemutmaßt. Ich glaube es nicht, dass das bewiesen ist. Ne? Ich glaube, es
bleibt bewiesen ist es nicht, aber die Indizien sprechen schon klar dafür und irgendwo ja auch der gesunde Menschenverstand. Warum sollen alle anderen Weltmeisterschaften gekauft sein, aber gerade Deutschland erhält sie, weil die Bewerbung so gut ist? Das ist schon ziemlich unwahrscheinlich irgendwo, ne?
Genau. Und jetzt würde ich gerne mal einfach ein paar Tatsachen vortragen, die ich mir rausgesucht habe. Und dann können wir vielleicht hinterher mal drüber sprechen, ob das, was wir glauben, was das zu sagen hat. Mhm. Also der DFB hat ja da jetzt gerade in der aktuellen Razzia mit der Bandenwerbung Schwierigkeiten gehabt. Und die Bandenwerbung wird beim DFB schon seit ganz vielen Jahren von einer Firma gemacht, die heißt Infront, beziehungsweise von den Firmen, die es davor gab. Also die Infront ist noch nicht so alt, aber die Vorgängerunternehmen davon haben das schon lange gemacht. Das geht so ungefähr seit 1980 so. So, und jetzt kauft der DFB, soweit ich weiß, 2000 mutmaßlich, die WM 2006. Und FIFA-Präsident damals war Sepp Blatter. Und in diesem Geld oder in diesem Skandal rund um die WM 2006 verwickelt, haben wir eben schon gehört, ist Robert Louis Dreyfus. Mhm. 2002 geht die Kirchmedia AG, heißt sie, glaube ich, insolvent. Und zur Kirchmedia AG gehört als Tochterunternehmen quasi Kirchsport. Und bei Kirchsport ist tatsächlich zum Beispiel Günter Netzer im Management tätig gewesen. Und als also die Kirchmedia AG in die Insolvenz ging, gab es auch bei Kirchsport einen großen Umbruch und da gab es dann nachher einen Management-Buyout. Also die Firma wurde quasi vom Management selbst übernommen, auch von Günter Netzer, und später dann in Infront umbenannt. Und damit die das kaufen konnten und bezahlen konnten, kolportiert waren damals ungefähr 300 Millionen Euro, gab es einen externen Geldgeber, und zwar jemanden, den wir schon kennen, Robert Louis Dreyfus.
Ja, Überraschung.
Das ist ganz interessant, wie die Namen, immer dieselben Namen in diesen Sachen vorkommen.
Ja.
So. Also da taucht der gute Mann wieder auf. Ab 2003 heißt das Konsortium dann Infront. Ne? Also ein Jahr später ist dann quasi Infront raus hervorgegangen. Seit 2005 war Infront in leitender Position tätig, nämlich irgendwie so als stellvertretender Geschäftsführer, so in der Art zumindest, für stellvertretender Direktor, ist ein gewisser Philippe Blatter. Ah. Das ist der Neffe von Sepp Blatter.
Ja.
Also, ne, 2005, ein Jahr bevor die WM stattfindet und Infront hat eben die Rechte an der WM, ist Philippe Blatter dann plötzlich da drin. Von beiden Seiten, sowohl von der Infront als auch von der FIFA aus, wird immer wieder klargestellt, dass es da keinen Zusammenhang gibt, dass also die FIFA nichts damit zu tun hat. Das kann auch so sein.
Ja,
der Lebenslauf von Philippe Blatter liest sich also wirklich auch gut. Der Mann scheint auch was auf dem Kasten zu haben. Trotzdem hat der Name natürlich ein gewisses Gewicht. Das kann man ja nicht außer Acht lassen.
Ja, und bei diesen ganzen Postengeschachere immer wirft das einfach auch kein gutes Licht auf alle Beteiligten, wenn dann auf einmal der Neffe einen hochdotierten Posten bekommt, der Neffe des FIFA-Chefs.
Ja. Jedenfalls, Philippe Blatter hat dann 2006 ist er tatsächlich auch Chef geworden von Infront. Seitdem ist er das auch. Das ist er auch heute noch. Und dann kommt es zu mehreren Verstrickungen mit dem DFB. Da gibt es also zum Beispiel mal wieder einen Skandal. Im Jahr 2013 soll nämlich Infront einen Bandenwerbungsdeal bekommen haben mit dem Deutschen Fußballbund, obwohl Konkurrenzunternehmen bis zu 40 Millionen Euro mehr geboten haben sollen. Trotzdem soll Infront aber den Zuschlag bekommen haben.
Ja, das habe ich auch gelesen.
So, jetzt springen wir noch mal ein paar Jahre im März 2020. Im März 2020 bekommt der DFB Hinweise, dass es Unregelmäßigkeiten in der Zusammenarbeit mit Infront geben könnte. Und hat dann eben in Reaktion darauf da dem nachgespürt und danach recherchiert. Genau, das war März 2020. Im April 2020 ist dann die Sommermärchenaffäre in der Schweiz verjährt. Im Juni 2020 sind die Recherchen vom DFB zum Ergebnis gekommen, jawohl, hier gibt es Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit mit Infront und deswegen trennen wir uns auch von Infront. Und da war eben eines der Zitate, die ich gelesen habe, war: Die Verbindungen zwischen dem DFB und Infront sind zu eng geworden. So, Infront hat sich da erstmal gegen gewehrt und wollte natürlich den laufenden Vertrag da weiter bestehen lassen, das natürlich auch ganz lukrativ ist und der DFB auch als größter Fachsportverband der Welt natürlich auch ein tolles Aushängeschild ist, wenn man das in seinem Portfolio hat. Also hat Infront sich quasi dagegen gewehrt. Beim DFB habe ich dann aber wiederum gelesen, dass man sich gegenseitig quasi alles Gute wünscht und da eine Einigung erzielt hätte. Und jetzt gab es im Oktober die Razzia durch die Staatsanwaltschaft. Und die richtet sich eben an den DFB und ausdrücklich nicht an Infront. Und wenn man jetzt berücksichtigt, welche Namen da überall immer wieder vorkommen, die Geschichte mit Helmut Sandrock und seinem Sohn, der bei Infront angefangen hat, die Geschichte, dass bei Infront der Chef Philippe Blatter ist und die WM 2006 unter FIFA-Präsident Sepp Blatter nach Deutschland gegangen ist und so. Also viele, viele seltsame Sachen. Dann, dass Infront, die Infront-Gründung quasi von Robert Louis Dreyfus querfinanziert ist, kann man, glaube ich, ungefähr so sagen. Und der eben auch eine wichtige Rolle spielt rund um die Sommermärchen-Affäre. Es wäre zumindest denkbar, dass es da einen Zusammenhang gibt. Eigentlich mehr will ich gar nicht sagen, aber der Zusammenhang ist zumindest möglich.
Ja, man hört immer wieder die gleichen Namen. Das ist. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht hat die Staatsanwaltschaft Unterlagen entdeckt, die Licht ins Dunkeln bringen. Wir werden sehen in Zukunft.
Genau, das wird auf jeden Fall spannend weiter zu verfolgen. Und da bin ich auch wirklich richtig gespannt, wie sich die Sache ausgeht und aufklärt.
Ja, ich auch. Ich auch. So, also, wir haben jetzt ziemlich viel Negatives über den DFB berichten können. Aber ja, Verbesserungen kann man ja vorschlagen und irgendwie versuchen zu initiieren. Und da habe ich auch eine Idee. Und zwar wird das Präsidium gewählt auf dem DFB-Bundestag, der alle 3 Jahre stattfindet. Mhm. Und zwar von den 262 Delegierten, die aus den DFB-Gremien stammen, selbst aus dem Vorstand zum Beispiel, Ehrenpräsident, den verschiedenen Kommissionen und den Abgesandten der Landes- und Regionalverbände.
Okay.
Das heißt, die Vereine selbst, die über 24.000 Fußballvereine, haben kein direktes Mitspracherecht. Mhm. Wie wäre es denn, wenn das DFB-Präsidium direkt von den Vereinen gewählt wird?
Ja, ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz. Ich frage mich, also möchtest du da jedem Verein quasi eine Stimme geben oder jedem Verein in Abhängigkeit von seiner Mitgliederzahl eine Stimme oder soll jedes Mitglied eine Stimme haben? Oder? Also es sind ja 7 Millionen Menschen in Deutschland quasi indirekt im DFB organisiert über ihren Fußballverein.
Genau, man müsste es dann natürlich auch in Abhängigkeit von der Größe eines Vereins gewichten. Also es wäre schon ein bisschen komisch, wenn der Verein, der lediglich eine erste Herrenmannschaft hat und vielleicht 30 Vereinsmitglieder, genauso ein Gewicht hat wie der riesige Fußballverein mit zig Jugendmannschaften und 2000 Mitgliedern. Genau. Das müsste dementsprechend gewichtet werden anhand der Mitgliederanzahl. Aber ein solches Modell wäre, denke ich, fairer, würde die Wünsche der Basis deutlich mehr berücksichtigen und vor allem müssten dann diejenigen, die sich zur Wahl stellen, auch zeigen, dass der Amateurfußball ihnen etwas bedeutet. Die müssten eben bei der Basis um sich werben, was momentan nicht geschieht.
Also es ist ein super spannender Ansatz. Finde ich tatsächlich richtig, richtig smart. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert oder ob es dann vielleicht Probleme gibt, dass Leute also vielleicht irgendwie nach regionalen Befindlichkeiten gewählt werden oder nach Charisma anstatt nach Kompetenz oder so. Weißt du, das? Also weil letztlich, wie gut kann denn der Dorfclub wirklich dahinter gucken und hinter die Kulissen gucken und wie gut macht der das dann auch? Wie hoch ist die Eigenmotivation, da das zu machen? Dahinter zu gucken und wirklich zu verstehen, welcher Kandidat jetzt für ihn der Beste wäre. Aber auf der anderen Seite, jetzt gerade haben sie quasi gar keinen Einfluss, von daher ist sicherlich ein Zugewinn.
Ja, natürlich würde nicht jeder Verein sich an so einer Wahl beteiligen. Ne? Das wären sogar wahrscheinlich eher wenige Vereine und ganz klar wird da auch nach regionalen Befindlichkeiten gewählt.
So. Es wird irgendwie wahrscheinlich, ne? Wenn da also, keine Ahnung, jemand, der im regionalen Fußball schon über Jahre und Jahrzehnte eine Verbandsvergangenheit hat und deswegen irgendwie den regionalen Vereinen auch bekannt ist, dass der dann potenziell auch die Rückendeckung bei bundesweiten Wahlen bekäme, zumindest aus dieser Region, ist ja eben denkbar. Und wenn das in jeder Region der Fall ist, dann, naja, dann führt das natürlich irgendwie zu einer Pattsituation. Aber vielleicht ist es auch, also ist ja auch Mutmaßung, vielleicht kommt es auch nicht so.
Ja, ich glaube, insgesamt würde das dafür sorgen, dass diejenigen, die sich zur Wahl stellen, auf jeden Fall mehr auf die Befindlichkeiten der Basis eingehen müssen. Damit wäre ja schon viel gewonnen.
Damit wäre viel gewonnen. Da bin ich komplett bei dir.
Ich wäre bei allem dabei, dass wirklich an den Strukturen rüttelt, weil man sieht ja, es ist ja fast schon egal, wer Präsident ist. Es kommt immer wieder zu kleinen Skandalen, Affären, wie auch immer, weil die Struktur einfach so ist, wie sie ist. Selbst wenn jemand mit Herrenidealen an der Spitze ist, ist es schwierig für denjenigen, das eigene Programm umzusetzen. Also Fritz Keller beispielsweise, der aktuelle DFB-Präsident, Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ich halte ihn für einen redlichen Menschen, Der versucht, den Verband in ruhige Fahrwasser zu führen. Mhm. Aber bei den Strukturen, wie sie momentan sind, ist seine Macht eben dann vielleicht auch irgendwo begrenzt. da Veränderungen anzustoßen.
Ja, das wird sich zeigen müssen. Also ich habe jetzt auch an verschiedenen Stellen gelesen, dass es vielleicht Sinn machen würde, quasi den DFB in eine Führung zu geben von jemandem, der nicht irgendwie schon Jahre und Jahrzehnte Verbandsvergangenheit hat, sondern der quasi einfach durch Fachwissen für so eine Position geeignet wäre. Ja, kann man bestimmt irgendwie auch laut drüber nachdenken. Am Ende des Tages weiß ich es nicht. Ich denke eigentlich, dass es schade ist, dass es ist, wie es ist. So letztlich, wenn man überlegt, Fußball ist sowohl dein als auch mein liebstes Kind, es ist auch das deutschen liebstes Kind. So, ne, als größtes Unterhaltungsinstrument quasi des Landes. Es ist einfach schade, dass der Dachverband immer und immer wieder von Skandalen geschüttelt wird. Und dass das heute eben in der Situation ist, wo man sich sagt, so ja, gut, klar, Skandal beim DFB ist eben so. Das ist schade, das hat der Fußball in Deutschland nicht verdient und das hat letztlich auch der DFB nicht verdient und die gesamte Organisation DFB rutscht da in ein schlechtes Licht, obwohl das zumindest nach meinem Dafürhalten oder soweit ich das gerade durchblicken kann, nur von einzelnen Akteuren eben immer wieder in eine falsche Richtung geschubst wird.
Ja, und man muss ja dazu sagen auch, dass es nicht DFB-exklusiv ist. Also es ist ja kein Problem, dass das nur der DFB hat, sondern große Sportverbände im Allgemeinen scheinen da anfällig für zu sein.
Ja, genau, der Ansicht bin ich auch.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und auch kompliziertes Thema, über das wir hier gesprochen haben.
Richtig.
Man kann sicherlich noch 2 Stunden weiterreden, aber ich muss ehrlich sagen, so langsam raucht auch mir der Kopf. Ja, was meinst du? Haben wir alles diskutiert, was diskutiert werden sollte?
Ja, ich glaube schon.
Alles klar. Dann hoffe ich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was dazugelernt haben, vielleicht Einblicke bekommen haben, die sie vorher nicht hatten. Ich habe auf jeden Fall einiges dazugelernt bei meiner Recherche.
Ja, das war bei mir auch so, kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen, sich das Thema DFB und Skandale einfach mal selbst anzuschauen. Das passt nicht in eine Folge, das passt auch nicht in 5 Folgen. Man kann das in so einer Detailtiefe besprechen. Das führt viel zu weit. Wir haben jetzt versucht, das hier kompakt zu halten, damit das irgendwie ganz normal in eine Folge reinpasst. Wir hoffen, das ist einigermaßen gelungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr eine Meinung zum Thema habt oder uns Feedback zur Folge geben wollt, dann schreibt uns gerne. Ihr findet uns bei Facebook oder Instagram. Wir heißen bei beiden Kanälen Die Zukunft des Fußballs. Und wir würden uns übrigens auch freuen, wenn ihr uns an der Stelle Themenvorschläge schicken könntet. Also worüber sollen wir noch sprechen? Was fehlt euch? Was liegt euch auf dem Herzen? Lasst es uns wissen.
Jo, alles klar. Dann würde ich sagen, pfeifen wir ab. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
Und Abpfiff.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.